Ich sage dann immer so süffisant, zuerst die Einkaufsliste und dann ins Supermarkt. Ja, ist immer viel strukturierter, als also unorganisiert in den Supermarkt zu gehen und sich dann dort überraschen zu lassen, was man alles einkauft.
Da kauft man meistens das Falsche ein.
Und Ungesunde.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Oliver, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema, Transformation. Und da wollen wir natürlich einen Blickwinkel darauf haben, wie du auf das Thema Transformation schaust und wie du mit diesen Themen umgehst. Bevor wir aber in das Thema direkt einsteigen, wäre schön, wenn du dich einfach vorstellst, was von dir erzählst, was dich antreibt, und dann steigen wir direkt in das Thema ein.
Ja, Viktor, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und dem Austausch zum Thema Transformation. Ja, ich bin, klassisch komme ich aus dem F&A-Bereich. Ich war 15 Jahre in der Beratung und habe dort die Projekte zur Veränderung im Finance- und Accounting-Umfeld begleitet und geleitet. Mhm. Und bin danach in die Schweiz und da war dort bei der Schweizer Bahn zuständig für die Finanztransformation und dort das Vertiefungsgebiet Automation und bin jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren bei O2 Telefonica, Head of Finance Transformation, mhm, und begleite dort den CFO und den Finanzbereich in den Themen der Finanztransformation, die ja vielfältig sind.
Mhm. Super, also das heißt, du hast sehr, sehr viel Erfahrung und ich versuche natürlich Maximum an Themen, an Informationen rauszuholen, damit ich, aber auch die Zuhörer natürlich sehr, sehr viel davon profitieren.
Ich freue mich drauf, sehr gerne.
Ja, genau. Wir haben ja in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, über das Thema Transformation, und dir war es sehr, sehr wichtig, über eine ausgewogene Transformation zu sprechen. Kannst du uns beschreiben, was du damit meinst?
Ja, aus meiner Erfahrung tendiert man ganz schnell dazu, Transformation mit so einer Big Bang-Veränderung zu vergleichen. Mhm. Und lass mich da ein bisschen ausholen für all diejenigen, die schon ein paar Jahre in dem Themenfeld unterwegs sind. Also blicken wir mal so 20 Jahre zurück. Da waren Transformation oder Veränderungen waren auch solche Big Bang-Ereignisse. Also in Finanzen hat sich was geändert, wenn ein großer neuer Accounting-Standard eingeführt wurde, wenn im Unternehmen die Führungskräfte gewechselt haben oder wenn zum Beispiel die SAP von R2 auf R3 gewechselt ist oder damals dann von R3 auf SAP-SEM. Mhm. Das waren Initialzündungen, die dann das Unternehmen bewegt haben, grundlegend was zu verändern. Das ist heute aber nicht mehr so. Heute ist es so, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, die man in die eigene Organisation bringen kann. Sei es Systeme, also große Veränderungen, oder auch andere Ansätze, andere Produkte im Finanzen oder an die andere Art, Prozesse auszuführen. Und es führt dann zu einer Vielzahl an Möglichkeiten, die aber alle koordiniert werden müssen, um dann auch eine Transformation erzeugen zu können. Also die Transformation ist nicht mehr nur ein Event und dann ist man transformiert, sondern es hat sich in der aktuellen Zeit so ergeben, dass die Transformation ist der Weg der Veränderung. Und wenn man das jetzt betrachtet und die letzten paar Jahre verfolgt, wird der Weg auch nicht aufhören. Also die Möglichkeiten nehmen immer weiter zu. Ist dann der klassische Ansatz von VUCA zu BANI, also zu der sich immer stetig verändernden Volatilität, mhm, und dem Umfeld. Und das muss gemanagt werden. Und von daher ist die Transformation oder Finance-Transformation tatsächlich eher jetzt das Managen, das Begleiten dieser Vielzahl an Möglichkeiten und die bestmögliche Adaption fürs eigene Unternehmen.
Das hört sich ganz schön komplex an, weil klar, so ein Big Bang, was du erwähnt hast, was es vielleicht noch vor Jahren oder vor Jahrzehnten gab, darauf kann man sich vermutlich deutlich einfacher vorbereiten. Das ist ein Stück weit überschaubar. Auch wenn es in Anführungszeichen big ist, ist es trotzdem ein gewisses, ja, abgegrenzte Veränderung, ne, mit einem bestimmten Ende, bestimmten Anfang. Und da deswegen, ja, ein Stück weit beherrschbar. Und die heutige Veränderungen, die haben, so wie du sagst, ja, kein definiertes Ende. Ne? Also nach einer gewissen Veränderungen wird schon die nächste Veränderungsinitiative eingeleitet, weil natürlich das Umfeld sich wiederum geändert hat. Ne? Also von daher müssen die Unternehmen ja auch anders damit umgehen. Ne?
Korrekt. Man muss sich in die Lage versetzen, diese Vielfältigkeit zu managen und auch die eigene Organisation befähigen, damit umzugehen. Und wie du richtigerweise sagst, bei einem abgegrenzten Projekt war das dann eine sehr fokussierte Aufgabe. Jetzt muss das differenziert werden. Wir haben verschiedene Stakeholder, verschiedene Gruppen von Betroffenen, die in ganz unterschiedlichem Umfang von Transformationsinitiativen, also einzelnen Initiativen, betroffen sind.
So, und heute Werbung mal in eigener Sache. Sie sind in einem KMU für die Finanzen zuständig und wollen Ihre Rolle auf das nächste Level heben? Unser Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs bei der ZFU International Business Excellence zeigt Ihnen, wie das geht. Lernen Sie, eine klare CFO-Roadmap zu erstellen und Ihren Finanzbereich als echten Partner fürs Business zu positionieren. Mit praxiserprobten Methoden verbessern Sie Ihre Führungskompetenzen und knüpfen wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte. Schauen Sie jetzt bei www.zfu.ch vorbei und melden Sie sich heute noch an für das Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs, um die Zukunft Ihres Unternehmens mit frischen Finanzstrategien zu gestalten.
Du hast vorher, als du ein paar Beispiele über Veränderungen in der Vergangenheit gesagt hast oder erzählt hast, hast du einige Systemveränderungen oder Implementierungen erzählt. Ich denke, wir sind uns aber sehr schnell einig, dass ein System nicht das alleinige Mittel in einer Transformation sein kann. Ne? Also ein System löst keine Probleme per se. Ne? Also das System kann ein begleitendes Thema sein, auch ein sehr wichtiges Thema sein, auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, aber ein System per se wird keine Probleme im Unternehmen lösen, oder?
Korrekt. Also ich arbeite da auch bei uns in der grafischen Darstellung mit so einem Wabenmodell. Mhm. Da sind so 7 Dimensionen drin und eine Dimension ist Systeme. Ja, das ist genau das, was man einkaufen kann, was man definieren kann, was man umsetzen kann. Aber die anderen Dimensionen sind genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Wir haben eine Dimension, die lautet People and Culture. Mhm. Wir müssen die Organisation vorbereiten und begleiten, um mit diesen stetigen Veränderungen umzugehen. Es sind immer wieder Initiativen, Projekte, Prozessoptimierungen oder dann auch solche Themen, wie du gerade erwähnt hast, wie künstliche Intelligenz, die dann neue Möglichkeiten eröffnen. Und da müssen wir die Organisationen unterstützen, das bestmöglich zu adaptieren. Wir haben da bei uns in dem Bereich People and Culture, wenn ich da einen kleinen Deep Dive machen kann, dann unterscheiden wir, das ist ein zentrales Element, zum Beispiel Change Management. Ja, das ist das klassische Handwerk, wie man Change begleitet. Es geht von Stakeholder-Analysen, der richtigen Kommunikation, aber auch der richtigen Form des Trainings. Dazu haben wir eine Change Community ins Leben gerufen. Wir einzelne Vertreter im CFO-Bereich und auch angrenzenden Bereichen, also zum Beispiel auch Technology, dann zusammenbringen und die Change-Maßnahmen koordinieren.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, weil, wenn ich dich richtig verstehe, ist das Thema Change Management nicht nur, also die Werkzeuge des Change Management, nicht nur begrenzt auf ja dieses, sag mal, Transformationsbüro, wo du und dein Team vielleicht drin ist, ne, sondern ihr befähigt auch weitere viele Mitarbeiter in der Organisation mit den Werkzeugen des Change Management, richtig?
Korrekt, weil mein und vor allem auch unser Ansatz ist es, dass wir sagen, es gibt so eine Vielzahl von Veränderungsmöglichkeiten, die können nicht alle über unseren Tisch laufen. Mhm. Also wir müssen, wie gesagt, die Organisation befähigen, damit umzugehen. Das beste Beispiel ist die Entwicklung in Office 365. Da ist ja das, also Office oder Excel, des Controllers liebstes Tool.
Absolut.
Hat sich ja in den letzten Jahren dramatisch geändert und hat enorme Zusatzfunktionalitäten erhalten, und ganz viele neue Möglichkeiten, die Arbeitsprozesse und das tägliche Doing eines, also nicht nur Controllers, sondern einfach jeder, der Office nutzt, zu optimieren und zu verbessern. Und wenn wir uns mal alle in uns gehen und überlegen, wann hatten wir das letzte Excel-Training? Ja, dann mag das bei vielen schon sehr lange her sein. Mhm. Und das zeigt die Diskrepanz. Also die Möglichkeiten, die diese Tools bringen und die Art, wie wir sie nutzen und dann auch in unser Arbeitsleben überführen, das wird sich in nächster Zeit wieder noch ein ganz großer Fokus drauf kommen. Und da müssen wir die Teams vorbereiten, das auch anzunehmen und bestmöglich umzusetzen. Und die Vielzahl, wie gesagt, der Themen ist enorm. Und das muss dann eher dezentral verdaubar sein und kann nicht über einen Tisch komplett gemanagt werden.
Ja, absolut einig. Und das Thema Excel ist ein schönes Beispiel. Ich habe erst neulich eine Studie gelesen, dass der durchschnittliche Anwender von Excel es immer noch als Tabellenkalkulation versteht und die Anwendung oder die Ausmaße des Excels nur im einstelligen Prozentbereich verwendet. Ne? Also das heißt, bei weitem nicht ausgeschöpft, was das Tool Excel eigentlich heute hergibt. Ne? Und so wie du sagst, Controllers Liebling ist es, wird es vermutlich auch eine ganze Weile bleiben, leider aber noch mit einem großen, unausgeschöpften Potenzial. Ne?
Genau so ist es. Und da auch in dieser Initiative bei uns People and Culture gibt es ein zweites Element. Das ist bei uns die Finance Academy. Mhm. Das ist sogar ein Gefäß, wo wir den Know-how-Aufbau etablieren. Den gibt es in verschiedenen Formen. Wir organisieren bei uns, wir nennen das Supercharger-Events, eine Stunde am Nachmittag, wo wir zu den Hot Topics eine Veranstaltungsstunde machen. Ist virtuell und on-site geführt. Das ist nochmal eine tolle Zusammenkunft der ganzen Community. Und dort haben wir Experten, die in dieser Stunde diese neuen Anwendungsformen dem Team zeigen. Das ersetzt kein Training, aber es startet oder gibt Impulse, um genau diese Veränderung zu starten, dass sich die, ich nenne es jetzt mal Betroffenen in Anführungszeichen, mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und motiviert werden, das auch zu vertiefen und in ihre Arbeitsprozesse zu übernehmen.
Wenn du das Stichwort Betroffenen sagst, das bringt mich gleich auf meine nächste Frage, die ich gern mit dir diskutieren würde. Und zwar, wenn man eine Organisation oder ein Thema angehen will, unabhängig davon, wie groß oder wie klein es ist, und da kann Excel auch nur exemplarisch für alles Mögliche unangenutztes, unausgeschöpftes Potenzial stehen. Und da muss man, glaube ich, bevor man Lösungen implementiert, das Problem nochmal bewusst machen, also das Problemverständnis nochmal innerhalb der Organisation schärfen. Wie denkst du darüber?
Ja, also es ist für mich eins der Kernelemente und daher auch bei uns ein Element in unserem Wabenmodell. Wir nennen es bei uns Operational Excellence. Mhm. Das ist die Betrachtung unserer Prozesse, und zwar die kontinuierliche Betrachtung der Prozesse und dann die Analyse, ob wir in diesem Prozess so effektiv und effizient wie möglich sind. Und es ist leider so, dass man oftmals sich eher in eine Lösung verliebt, ohne vorher reflektiert zu haben, ob sie denn das ein Problem löst und ob wir überhaupt ein Problem haben. Von daher ist unser Vorgehen eher, dass wir die Prozesse uns anschauen, bewerten, ob sie unseren Anforderungen an Effektivität und Effizienz genügen oder ob es Verbesserungspotenzial gibt. Und dann gibt es das klassische Handwerk, Lean, Six Sigma oder dann neu Process Mining als digitale Unterstützung, um genau zu erkennen, wo die Schwachstellen sind. Und wenn man die identifiziert hat, dann geht man an die Lösungssuche. Und wir sind oftmals dann auch nicht überrascht, aber schon positiv davon angetan, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich Lösungen schon im Haus haben. Ja, und da gibt es, wir nennen es dann inhärente Automatisierung oder Optimierung. Also wir nutzen das, was wir schon haben. Wir optimieren mit den Werkzeugen, die schon da sind. Und wenn das nicht so ist, schauen wir uns an, in den Automatisierungslösungen können wir robotisieren. Und wenn wir das nicht können, können wir innovieren, also was Neues erfinden und entwickeln.
Ich glaube, dieses Phänomen, dass man in eine Lösung verliebt ist, ich glaube, da kann sich jeder tatsächlich an die eigene Nase fassen. Vor allem jetzt, mag ich an mir selber natürlich auch, aber sicherlich die anderen auch, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Na, also jeder findet das irgendwie toll, jeder will irgendwas damit machen und viele aber, ohne sich dabei zu überlegen, welches Problem will ich eigentlich damit lösen. Ne? Ja. Nur weil es toll ist, muss es nicht unbedingt hilfreich für mich sein. Ne?
Genau. Also aus meiner Vergangenheit, wenn man so ein paar Jahre zurückguckt, war es das erste große Thema war natürlich Robotics, wo dann viele durch die Organisation gegangen sind und gesagt haben, bitte übermittelt mir alle eure Robotics-Cases. Oder dann als nächstes Blockchain. War auch ein Thema, was sicherlich sehr, sehr viele und gute Vorteile hat. Die Frage ist nur, hatte man damals die richtigen Cases? Und waren die für Blockchain tatsächlich die besten? Und genauso, wie du richtigerweise sagst, jetzt für künstliche Intelligenz, da gibt es dann die berühmten Use Cases, die einem präsentiert werden. Und tatsächlich, es lohnt sich dann zu fragen, löst es gerade unsere Top-Probleme oder transformiert uns das? Also hilft es uns auf der Transformations-Journey? Und das muss dann jeder für sich beantworten. Ich kann aber immer nur raten, dass man sich anschaut, für welche Prozesse betrachtet man dies im eigenen Unternehmen und haben diese Prozesse das entsprechende Potenzial.
Also durchaus sich im Vorfeld etwas Zeit nehmen und die Problembeschreibung einfach sich nochmal genauer anschauen und dann schauen, ja, wie löse ich dieses Thema, ne? Wie gehe ich das an?
Genau. Ich sage dann immer so süffisant, zuerst die Einkaufsliste und dann ins Supermarkt. Ja, ist immer viel strukturierter, als unorganisiert in den Supermarkt zu gehen und sich dann dort überraschen zu lassen, was man alles einkauft.
Da kauft man meistens das Falsche ein.
und Ungesunde.
Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja das genau, Unternehmen gesund gedeihen. Und lass uns vielleicht nochmal auf das Thema Wabenmodell zurückkommen, das du vorher schon erwähnt hast. Nach meinem Verständnis, aber korrigiere mich gerne, ist es eine Art Target Operating Model, richtig? Ein Zielbetriebsmodell.
Jein, es ist, also unser Modell sind einfach 7 Elemente. Ich zählte kurz auf. Es ist Systeme, wir erwähnen schon People and Culture, Operational Excellence. Und dann gehört noch dazu die CFO-Strategie, also für welche Prozesse steht der CFO oder der CFO-Bereich, was sind dort die entsprechenden Verantwortungen. Das Thema Data Management, Daten sind das Fundament. Das sind die Elemente, die für uns relevant sind. Und da dann die Überlegung, wer ist für welche Art von Daten im Unternehmen verantwortlich und wer steuert dort dann die entsprechende Optimierung. Dann noch die Elemente Sustainable Steering. Sustainable nicht zu verwechseln mit Nachhaltigkeit des aus dem Finance-Bereich, sondern eher, wie kommen wir zu datengestützten Entscheidungen? Also wie bekommen wir eine Transparenz und dann die Ableitung von Entscheidungen aus Daten? Und last but not least, Regulation und Compliance. Das eine ist nämlich die Frage, wie erfüllen wir die an uns gesetzte Regulierung und die entsprechende Compliance. Und was davon wollen wir additiv erreichen? Also welche Ziele setzen wir uns, außer denen, die rein rechtlich an uns herangetragen werden, sondern auch die wir hinsichtlich unserer Transparenz und auch der Information von Kunden und der Steuerung des Unternehmens noch zusätzlich haben möchten. Und für mich ist es eher die Grundlage für so ein Reifegradmodell. Also wir haben diese 7 Waben und spiegeln in welchem Bereich sind wir wie gut? Und wo wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Wichtig ist, dass der Ansatz der Transformation oder der Erfolg der Transformation orientiert sich an der Wabe, die am wenigsten weit ist. Weil das System so verwoben ist, dass die Geschwindigkeit von dem langsamsten Prozess gesteuert wird.
Das schwächste Glied in der Kette, ne?
So ist es. Und ich kann die besten Systeme haben, wenn ich People und Culture nicht etabliert habe, wenn ich das Data Management nicht im Blick habe oder keine passende CFO-Strategie, verpufft mir dieses Transformationspotenzial.
Ja.
Und von daher sind diese 7 Waben, entweder ein Reifegradmodell oder Schieberegler, die einfach alle gleichzeitig verändert werden müssen und weiterentwickelt werden müssen, um die richtige Skalierung der Transformation hervorzubringen.
Ein schönes Bild, das dazu vielleicht passt, das habe ich neulich mal gesehen, ist der Ferrari im Stau-Effekt. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt, aber ich glaube, das ist selbstsprechend. Ne? Also wenn ich ein Auto habe mit 500, 600 PS, aber die Rahmenbedingungen, so wie du gerade beschrieben hast, nicht stimmen, dann steht der Ferrari eben trotzdem im Stau. Da bringt mir einfach das schnellste Auto nichts. Ne?
Genau. Und dann habe ich nur noch den Show-Effekt, aber im Endeffekt bringt es mir nicht weiter, bringt er mich nicht weiter. Und genau so sehen wir das auch. Und das zeigt auch die Erfahrung. Also wenn ich in dieses Wabenmodell ist auch die Erfahrung von vielen Kolleginnen und Kollegen eingeflossen. Wir haben das im Team erarbeitet und geschaut, wo sind denn auch in der Vergangenheit Transformationsprojekte oder generell Vorhaben gescheitert oder warum haben wir die nicht auf die Straße gebracht? Und oftmals hat es an verschiedenen Dimensionen dieses Modells gefehlt, wenn man gesagt hat, also ich habe doch jetzt Operation Excellence, ich habe doch hier jetzt eine Prozessanalyse gemacht, warum wurde es denn nicht besser? Und da ist meistens die Antwort, weil ich nicht die entsprechenden Werkzeuge hatte, um dann etwas zu installieren, weil ich nicht das Backing oder die Unterstützung der Teams im Change Management hatte oder weil ich nicht die Daten hatte. Also man findet sehr schnell dann auch die Gründe. Und von daher ist unser Ansatz, all diese Elemente weiterzuentwickeln und dann gesamtheitlich die Energie zu nutzen, um zu transformieren.
Umso wichtiger ist es, dass man diesen gesamtheitlichen oder gesamten Blick auf alle Themen möglichst hat. Und aus meiner Sicht eignet sich da auch jemand, der vielleicht mit einem gewissen Abstand auf die Themen draufschauen kann und der nicht zu arg in dem operativen Tagesgeschehen drin steht. Ne? Weil der oder die hat dann oft die Schwierigkeit, aus den operativen Themen sich immer wieder rauszuziehen, eine Art Vogelperspektive einzunehmen und dann sagen, okay, wir hängen die Sachen zusammen und welchen Baustein muss ich jetzt als erstes angehen, welchen als zweites oder so. Ne?
So sehe ich das auch. Vor allem, ich würde es eher auch auf die Planung der Transformation beziehen. Also man muss sich jetzt nicht komplett aus dem Tagesgeschäft rausziehen, aber für diese Aktivität braucht man diese Vogelperspektive. Und es geht aber auch nicht ohne die Experten in den entsprechenden Fachbereichen.
Ja.
Also da ist der enge Schulterschluss ganz wichtig. Und bei solchen Strategie-Workshops, wie du richtig sagst, tatsächlich das Fokussieren auf die Strategie, das Fokussieren auf so ein Reifegradmodell und dann aus dieser Perspektive die nächsten Schritte definieren und dann aber sehr schnell mit den einzelnen Fachbereichen abstimmen und schauen, was denn davon wirklich der Transformation dienlich ist. Weil diese, sonst wird es so eine Elfenbeinturmübung. Und dann sagt man, wir rufen jetzt die Transformation aus. Aber wenn tatsächlich die sich nicht auf die Straße bringen lässt, dann macht man das 2-3 Mal. Aber dann verliert auch das beste Modell die Glaubwürdigkeit. Und von daher ist es tatsächlich wichtig, dann diesen engen Schulterschluss zu suchen.
Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gesehen, wie Transformationen oder vermeintliche Transformationen einfach aus schönen Folien bestehen und vielleicht aus irgendwelchen Townhall-Meetings danach das Ganze aber verpufft. Ne?
Genau.
Und verpuffen tut es ja oft, weil die Menschen nicht richtig mitgenommen werden. Also dass die Menschen auf Veränderungsprozesse nicht vorbereitet werden und nicht ja nicht mit einbezogen werden. Wie ist denn da dein Blick drauf?
Genau, das ist das Thema von Change Management. Und das ist immer ein Thema, was so ein bisschen beliebäugelt wird und was man leider immer auch als erstes streicht, mhm, wenn man nicht mehr genügend Zeit und Ressourcen hat. Mhm. Aus meinem Blickwinkel ist es aber tatsächlich das wichtigste Thema. Die Beobachtung und das Messen, wie die Teams und die Betroffenen auf diese Veränderung reagieren, wie sie zu dieser Veränderung stehen und was sie noch benötigen, um zu diesen berühmten Evangelisten zu werden, mhm, die dann auch mit Herzblut und mit vollem Fokus an dieser Transformation und Veränderung mitarbeiten. Und das ist ein ganz toller Zustand, den man erreichen kann, aber der Weg dahin ist steinig. Das heißt, stetig zu messen, stetig zu beobachten, in die Gespräche zu gehen, Feedback einzusammeln und mit einer Change-Community, mit Change-Experten daran zu arbeiten, dass man die richtigen Kommunikations- und Trainingsmaßnahmen wählt, um die Teams abzuholen. Das ist für mich tatsächlich einer der Erfolgsfaktoren der Transformation.
Also das bedeutet, weil du gesagt hast, ja, das ist eins der ersten Themen, das vielleicht als erstes gestrichen wird oder vielleicht auch misstrauisch betrachtet wird, ne? Und ich sehe das auch, gerade wenn es Unternehmen nicht gut geht, finanziell gesehen, dann werden natürlich Transformationsthemen angestoßen, um unser Unternehmen dann wieder auf Kurs zu bringen. Und oft ist es leider tatsächlich so, dass solche vermeintlich weiche Themen wie Change Management ja unnötig gehalten wird, ne? Und dann entweder gar nicht oder nur so auf Sparflamme gemacht wird, ne? Und das ist eigentlich genau der falsche Weg, ne? So wie du das sagst.
Korrekt. Das ist in diesen Situationen, wie du gerade erwähnt hast, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Aber es geht auch weiter. Oftmals sind es Zeitgründe. Und oftmals ist es, und da kommen wir wieder zum Thema, was wir von Beginn an hatten, es sind einfach sehr viele Themen, die man angehen kann. Mhm. Mhm. Und wenn man das tut und auch sehr viele Themen parallel angeht, dann braucht man alle Hände, die man hat, um an diesen Fachthemen zu arbeiten. Und dann rückt dieses Thema der Kommunikation, des Trainings, des Change Managements komplett in den Hintergrund. Mhm. Und nur weil man ein Go-Live eines neuen Tools feiert, heißt es noch nicht, dass es bestmöglich angewendet wird.
Das stimmt.
Und dass alle begeistert sind, dass man es jetzt im Haus hat.
Was nicht gegen die Feier spricht, ne? Also natürlich muss man Erfolge feiern. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber nichtsdestotrotz, ja, mit dem Einführung von einem neuen Tool ist noch lange das Verhalten nicht geändert, ne? Und ich werde auch nicht müde, immer wieder zu sagen, naja, eine Verhaltensänderung, egal aus welcher Initiative herauskommend, braucht einfach Zeit, ne? Und die Zeit muss man sich lassen, die Zeit muss man den Mitarbeitern lassen. Und das lässt sich nicht durch Sprints oder sonstige Themen beschleunigen, ne?
Genau. Und im Change Management, das sind ja dann die Kurven, also House of Change oder die Veränderungskurven, ja, ja, die sind ja auch alle legitim und es ist auch nachvollziehbar, wie Mitarbeiter und Teammitglieder durch diese Veränderung gehen und auch durch Gegenwehr auf gewisse Themen reagieren. Und es ist alles selbstverständlich und sogar natürlich. Und man muss das im Auge behalten und entsprechend begleiten. Und das ist der Kern von Change Management. Und wir sehen das auch bei künstlicher Intelligenz. Es gibt verschiedene Anwendungsformen, wie man das im Unternehmen verankert. Und natürlich ist es nicht hilfreich, wenn zuerst mit Gegenwehr reagiert wird, sondern bei der Analyse, welche Potenziale es gibt, in welchen Bereichen es sinnvoll ist, helfen natürlich dann die Situationen, wo die Mitarbeitenden aktiv sich daran beteiligen. Mhm.
Weil du gerade sagst, Gegenwehr, also ich denke, jeder, der sich mit Change Management befasst oder befasst hat, weiß, dass Widerstände zu jeder Veränderung dazugehören. Also keine Veränderung ohne Widerstand, ne? Die Frage ist aber immer wieder die gleiche, wie gehe ich mit Widerständen um? Hast du uns vielleicht 2 oder 3 so richtig knackige Punkte, wo du sagst, das sind Ansatzpunkte, die könnte man probieren.
Ja, also wir nutzen da die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir die Kolleginnen und Kollegen abholen. Also für uns ist dieses Themen spürbar machen, ist für uns einer der Themen, die da ganz wichtig ist. Wir arbeiten, ich kann ein kleines Beispiel aus der Praxis nehmen, bei unserer SAP S4-Einführung haben wir mit einem Reporting-Bootcamp gearbeitet und haben dort verschiedene Stände aufgebaut, dort dann Look and Feel von neuen Reports, von neuen Datenstrukturen präsentiert. Und die Mitarbeitenden konnten dann von Marktstand zu Marktstand gehen und sich theoretisch mit Themen beschäftigen, aber auch direkt an der Praxis, am System, dann entsprechend erste Learnings.
Schöne Idee.
Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir durch diese Supercharger-Events Themen direkt spürbar machen. Also da ging es, im letzten ging es, wie prompte ich richtig bei ChatGPT.
Genau.
Und haben dort dann direkt gemeinsam mit den Teams dann das Ganze spürbar gemacht, indem wir direkte Fragen genommen haben, gesagt haben, wenn wir das einfach prompten würden, kommt dieses Ergebnis raus, prompten wir es auf einer anderen Basis, haben wir ein viel präziseres, viel genaueres und auch ein Ergebnis, was wir in unsere Prozesse überführen können. Und dieses Spürbarmachen ist ganz wichtig, aber auch dann das kritische Auseinandersetzen. Ja, also beim Prompting ist natürlich wichtig, was darf ich an Informationen in diesen Kanälen preisgeben? Ja. Wie sind da die Unternehmensrichtlinien und welche Gefahren sehen wir darin? Aber das die offene, transparente Auseinandersetzen und das spürbar machen, sind da die zwei Elemente, die uns da schon sehr weit gebracht haben.
Also Transparenz, spürbar machen und die Leute einfach mal probieren lassen. Ne? Also einfach selber mal fühlen, probieren lassen, erfahren und so das Thema, in deinem Beispiel das Thema künstliche Intelligenz, einfach nahbar machen, um da einfach, ja, Stück für Stück die Widerstände zu reduzieren. Ne? Schöne Beispiele.
Genau. Genau. Und wie gesagt, du hast es richtig gesagt, Widerstand, also das ist kein negatives, überhaupt kein negativer Aspekt im Change.
Absolut einig, ja.
Sondern einer, der dazugehört und der uns hilft zu erkennen, wo wir noch nicht genügend informiert haben und genügend die Kolleginnen und Kollegen abgeholt haben. Es ist eher eine Möglichkeit, besser zu werden und die Kollegen dann weiter zu unterstützen. Also keine negative Belastung.
Im Prinzip kann ja jeder Führungskraft oder jeder Transformationsverantwortliche froh sein, wenn er einen Widerstand erkennt, weil dann weiß er, welche Schraube ich noch drehen muss, um das Projekt einfach nochmal erfolgreich zu gestalten.
Ne? Genau so ist es.
Super. Oliver, leider läuft unsere Zeit wieder davon. Wir könnten ewig nochmal über diese Themen diskutieren. Vielleicht eine abschließende Frage. Was würdest du Unternehmen empfehlen, wenn sie am Anfang einer größeren Transformation stehen?
Genau, also ich würde dem Team empfehlen, was für die Transformation verantwortlich ist, ein Reifegradmodell aufzubauen. Ja, also die Dimensionen, die man für das Unternehmen wichtig sieht, die aus unserem Wabenmodell, die hatte ich vorher schon erwähnt. Und dann zu überlegen, wo stehen wir und was ist best in class in der einzelnen Dimension. Und wo wollen wir denn wirklich hin? Und dann für diese einzelnen Bewegungen in diesen Dimensionen die notwendigen Aktivitäten ermitteln und dann Schritt für Schritt angehen. Transparent machen, erklären, welche Reise man vor sich hat, was die Zwischenschritte sind, was die einzelnen Bestandteile sind und dann gemeinsam als Team angehen. Wenn man der Schweizer sagt dazu Auslegeordnung, das finde ich da ein sehr schönes Wort. Wenn man diesen Plan gemacht hat, das hilft einem in der Kommunikation, das hilft einem als Transformationsverantwortliche klar darzulegen, an was man arbeitet, was man erreicht hat, was noch vor einem liegt. Und das hilft der gesamten Organisation, sich auf die Reise einzustellen.
Also das heißt nochmal in anderen Worten zusammengefasst, bevor ich losgehe und einkaufen gehe, sollte ich mir überlegen, was kommt auf meinen Einkaufszettel und das niederschreiben, mir Gedanken dazu machen und dann loslegen. Ne?
Genau. Und was möchte ich damit erreichen?
Super. Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank. sehr viele Themen angerissen, sehr viele spannende Impulse. Das Wabenmodell hast du, glaube ich, nochmal sehr nahbar gemacht und gut erklärt. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel lernen. Also vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.